Lasst uns einfach einen Überblick verschaffen über das Kapitel. Nachdem wir 11 Kapitel lang die Lehre der Rechtfertigung aus Gnade und durch den Glauben betrachtet haben, haben wir, was manche das praktische Teil des Buches nennen, begonnen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Römer 12, Vers 1, angesichts der Barmherzigkeit, die so oft angesprochen wurde in den Versen davor. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch nun, dass ihr Folgendes macht. Eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig im Sinne, es ist angebracht, aber vernünftig in dem Sinne, dass es sich abspielt in unseren Gedanken, in unserer Vernunft. Unser Gottesdienst ist ein geistlicher Gottesdienst. Nicht, weil er nicht heidnisch ist oder ungeistlich, aber geistlich, ein geistliches Opfer, ein geistlicher Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Eine völlige Darbringung unseres Selbst in den Versen 1 bis 2. Und dann heißt es, dass wir über uns und unsere Begabungen nüchtern denken sollten in den Versen 3 bis 5. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dann spricht er davon, dass wir Glieder an einem Leib sind. Und welche Funktionen haben wir? Das haben wir auch gesehen die letzten Wochen in den Versen 6 bis 8. Wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Gott hat uns Gnade gegeben und wir nehmen diese Gnade, die er uns gegeben hat, und wir dienen einander mit der Gnade, die er uns verliehen hat. Und diese Dienste fangen mit der Weissagung an und gehen quer durch bis zur Barmherzigkeit. Es waren 7. Das treue Dienen der Gerechten. Jetzt haben wir das praktische Leben des Gerechten in den Versen 9 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Also, das Leben eines Christen ist nicht einfach theoretisch, ist nicht einfach geistlich, dass man herumsitzt und bekommt ein tolles Gefühl, irgendwie schwebt man auf Wolken oder verliert man sich in seinen Gedanken oder in manchen Religionen am liebsten denkt überhaupt nicht. Nein, das Leben eines Christen hat mit Denken zu tun und mit Handeln. Das praktische Leben. Das Leben eines Christen soll praktisch sein. Wir sollten zu etwas Gutem sein. Nun, wenn ich mir ein paar Minuten nehmen kann, möchte ich euch zeigen, dass die Liebe von den Gnadengaben nicht zertrennlich ist. Wir haben wenige Stellen in dem Neuen Testament, die uns Listen von Gaben geben. Zum Beispiel hier, Römer 12. Wir haben die Verse 6 bis 8, das heißt, wir haben alle Gaben. Wir sind Glieder an einem Leib. Wir sollen dienen und weissagen und lehren und ermahnen und geben und vorstehen und Barmherzigkeit üben. Und Vers 9, die allernächsten Worte sind, die Liebe sei ungeheuchelt. Liebe. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. In 1. Korinther 12 gibt es zwei Listen von Gaben, aber ich möchte die eine Liste hervorheben. Ich könnte in Vers 4 beginnen. 1. Korinther 12, Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in denselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und dann heißt es, strebt eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Das ist jetzt eine Ermahnung an die Gemeinde. Nicht, dass jeder einzelne Mensch in der Gemeinde bestrebt sein soll nach neuen Gaben, aber dass eine Gemeinde sich die besseren, was heißt es, vorzüglicheren Gnadengaben herbei wünscht und sich danach eifrig strebt. Und dann heißt es, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Was könnte vortrefflicher sein, als dass eine Gemeinde die vortrefflichsten Gaben hat? Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte. Und das nächste Kapitel hat mit der Liebe zu tun. In Kapitel 12 ist die Rede von den Geistesgaben und in Kapitel 13 von der Liebe. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. In Epheser 4 haben wir die Lehre, dass Gott der Gemeinde begabte Menschen gegeben hat. Epheser 4, ich lese ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns, Epheser 4, 7, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist hinaufgestiegen zur Höhe. Die Rede ist im Alten Testament auch von Jesus. Hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann heißt es, er hat etliche als Apostel gegeben, Vers 11. Etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Gnade des Christus. Und wenn wir weiterlesen in Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. In Liebe. Okay, da sehen wir wieder Liebe. In direktem Zusammenhang mit den Geistesgaben. Gott gibt die Gaben, damit man dann auch sich selbst erbaut, die sich gegenseitig erbaut, damit man die Liebe ausübt. Da haben wir eine letzte Stelle in 1. Petrus 4. 1. Petrus 4, ich fange bei Vers 8 an. Vor allem aber, und dieses Mal ist die Liebe vor der Stelle mit den Geistesgaben. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und die Verseinteilung ist nicht inspiriert. Später kamen die Menschen und haben dann die Kapitel nummeriert, haben sich entschieden, wo ein Kapitel zu Ende geht und wo ein neues beginnt. Auch mit den Versen. Es war nicht dieselbe Person, die die Kapitel machte und die Verse. Sonst gab es die Kapitel und dann die Verse. Aber nur zwei Verse auseinander sehen wir die Liebe und die Gnadengaben. Jetzt kehren wir zu unserer Stelle zurück, Römer 12. Und Paulus hat gerade von diesen Geistesgaben erzählt und wie wir sie ausüben sollten. Echte Liebe differenziert in Sachen der Moral. Wenn also manche Leute gebrauchen die Liebe, um Dinge zu rechtfertigen, die in Gottes Augen nicht richtig sind. Aber echte göttliche Liebe unterscheidet zwischen Bösem und Gutem und heißt nicht alles gut. In Jesaja steht, wehe denen, die Gutes Böses nennen und Böses Gutes. Und heutzutage sehen wir das. Das, was eigentlich für den Herrn abscheulich ist, ein Greuel, wird gut geheißen. Und die Leute, die dies verabscheuen, werden die Bösen genannt. Die Lieblosen, die sich nicht christlich verhalten würden. Authentische Liebe aber ist ungeheuchelt. Also Liebe, die Liebe sei ungeheuchelt, authentisch. Nicht irgendwie vorgemacht, vorgetäuscht. Authentische Liebe hasst das Böse. Diese Woche habe ich jemandem gehört, ich vergesse in welchem Zusammenhang, aber er sagte, das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist Hass. Da habe ich gedacht, Moment einmal. Ich weiß, dass Hassrede und also Hass soll eigentlich nicht erlaubt sein, aber wer hasst, sagen wir, Corona nicht? Wer hasst den Tod nicht? Es gibt Dinge, wer hasst den Krieg nicht? Wer hasst die Kriminalität nicht? Wenn man die Gesellschaft liebt, dann wird man Gutes lieben und Böses hassen. Wenn du Fairness haben möchtest, wenn du Gerechtigkeit haben willst vor Gericht, dann wirst du Schmiergeld hassen. Was ist daran so verkehrt? Wenn du deine Kinder liebst, dann hasst du Menschen, die sie kidnappen wollen oder missbrauchen wollen. In der Bibel ist es möglich, diese Leute einerseits zu hassen, weil man ihr das, was sie vertreten, hasst, und doch kann man ihnen das Evangelium geben wollen, denn die Liebe ist eine Entscheidung. Die Liebe ist eine sich Aufopferung für einen Menschen, unabhängig von seiner Anziehung. Du kannst die Person selbst widerlich finden, abscheulich. Und doch ist Jesus nicht zur Erde gekommen, weil wir so schön waren. Ja, wir sind sein Geschöpf, wir tragen sein Bild. Aber er kam nicht, weil wir so lieblich waren, weil wir ihn geliebt hätten. Die Bibel sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Authentische Liebe hasst das Böse. Sowohl in sündhaften Taten als auch in sündhaften Lehren. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Dann kann man die Unwahrheit nicht lieben. Nun, das ist jetzt nicht ein Thema, das nur hier zum Vorschein kommt. Ich war unterwegs zum Camp und dachte über das Lied nach, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das haben wir in diesem Buch. Und da habe ich über diesen Vers nachgedacht. Und die Strophe Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Oder man sagt, ist der Weisheit Anfang. Aber was steht in Sprüche 8, Vers 13? Die Furcht des Herrn ist, Böses zu hassen. Dann möchte ich diese Stelle vorlesen. Sprüche, Kapitel 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, oder heißt, oder ist, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, oder Hochmut, steht, glaube ich, bei Elbefelder, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Vier Dinge. Oder wenn man Stolz und Übermut den Weg des Bösen nennen will, drei Dinge. Stolz und Übermut, welche der Weg des Bösen sind, und einen verkehrten Mund hasse ich. Also arbeite ich diese Woche an einer zweiten Strophe zu diesem Lied. Und ich habe das gestern Abend in die USA geschickt, weil nämlich Alvin Reimer in den USA ist gerade. Und er hat sich bereit erklärt, meine Liedtexte zu verbessern. Er sagte, sie sind etwa 90-95% gut, aber es gibt immer wieder was. Gib mir die Texte und ich werde in 5 Minuten sie ausglättern und aufpolieren. Nun musste er feststellen, dass es nicht immer in 5 Minuten zu retten ist. Also habe ich heute das Lied nicht mitgebracht in den Gottesdienst. Es hat mehr als 5 Stunden gedauert, auf jeden Fall. Vielleicht muss er ab und zu mal auch schlafen. Okay, also in der Bibel steht, und ich habe euch gerade diese Stelle, Sprüche 8, Vers 13 gezeigt, diese Dinge hasse ich. Wo steht, ich weiß, aber wo steht, diese 6 Dinge hasst der Herr. Ja, 7 sind ihm ein Greuel. Ich glaube, es ist Sprüche 6. Diese 6 Dinge, Eselsbrücke, dann werdet ihr immer denken, ja, war das Kapitel 6 oder war das Kapitel 7? 6 Dinge hasst der Herr. Ja, 7 sind ihm ein Greuel. Und es sind 5 Körperteile, die sich nicht richtig verhalten. Und dann 2 Personen. Okay, Sprüche 6, Vers 16, glaube ich. Ja, diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, das sind die 5 Körperteile, ein falscher Zeuge, er hört sich an, als würde er die Liste neu beginnen, aber dieses Mal nicht die Zunge an und für sich, sondern der Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Seht ihr bitte, es sind nicht nur die schuldigen Körperteile, sondern es sind auch die Personen. Diese 6 hasst der Herr, ja 7 sogar, und 5 davon waren die schuldigen Körperteile und 2 davon waren die Personen selbst. Bitte lasst euch das nicht gefallen, wenn jemand sagt, Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. Ja, das stimmt. Aber Gott ist imstande, den Sünder sowohl zu lieben als auch zu hassen. Gott ist vollkommen in seiner Liebe und in seinem Hass. Brüder und Schwestern, das sollen wir auch sein. Wenn wir hassen, dann hassen wir das, was Gott hasst. Wenn wir hassen, dann hassen wir diejenigen, die Gott hasst. Aber wenn wir hassen, dann hassen wir auf die Art, wie Gott hasst. Und er kann hassen und zugleich sein Opfer geben für die Leute und sagen, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Übrigens differenziert nicht zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments. Es ist derselbe Gott und er hat sich nicht geändert. Und du findest so beide Aspekte im Alten Testament und beide Aspekte im Neuen. Er ist vollkommen in allem seinem Tun. Hasst das Böse. Psalm 97, Vers 10. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. In Matthäus 5, Vers 30 sagt der Herr, wenn euch ein Körperteil zum Verhängnis wird, dann sollt ihr das radikal entfernen. Setzt euch radikal mit eurer Sünde auseinander. Liebt nicht die Quelle der Sünde. liebt die Sünde nicht. In Judas 23, ich glaube, ich habe letzte Woche auch darauf Bezug genommen. In Judas Vers 23 heißt es, dass wir Menschen retten. Wir wollen schon Menschenretter sein. Judas hat nur ein Kapitel, die Verse 22 und 23. Und erbarmt euch. Letzte Woche hatten wir die Erbarmung oder das Erbarmen. Erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Die Liebe unterscheidet. Und ein heiliger Mensch unterscheidet. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Und ich habe immer an diesen Aspekt gedacht, als ich diesen Vers gehört und gelesen habe, dass wir die Leute wie Brände, wie Scheide aus dem Feuer heraus retten. Ihnen zuliebe. Wir wollen nicht, dass sie brennen, also raus. Aber andererseits, wenn wir an die Gefahr für uns denken, wenn ihr zum Beispiel etwas aus dem Feuer ziehen würdet, dann würdet ihr das so schnell wie möglich machen wollen. Warum? Weil ihr die Finger verbrennen könnt. Also wäre es ein schnell greifen, ziehen und dann so schnell wie man kann loslassen. Das heißt nicht, dass wir die Leute fallen lassen wollen. Aber andererseits wollen wir uns mit ihrer Sünde nicht einlassen, uns auf ihr Lebensstil einlassen. Ich habe das nicht gemacht, ich sehe mich nicht berufen, dies zu machen, aber es gibt Menschen, die in die Milieu eingehen, in Großstädten, wo es sehr, sehr sündhaft ist. Und sie versuchen, Menschen herauszuretten. Ich lese jetzt gerade die Biografie von Amy Carmichael, geschrieben von Elizabeth Elliot. Und wie ich euch gesagt habe, am Mittwoch, Amy Carmichael war 50 Jahre in Indien. Und die ersten 30 Jahre diente sie außerhalb des Bettes. Und die letzten 20 war sie sehr krank und bettlägerig. Und was hat sie gemacht? Am Anfang konnte sie sich nicht vorstellen, dass es in der Welt solch Böses geben könnte. Sie war in puritanischem England. Sie wusste nicht, dass es solch Böses in der Welt gibt. Sie ging hin und hörte davon und sagte, wir müssen etwas unternehmen. Und sie hat begonnen dann zuerst waren es Mädchen. Jahre später, hat sie begonnen dann auch die Jungs aus den Tempeln herauszuretten. Manche von euch wissen Bescheid, wir haben im vergangenen Jahr auch Literatur dazu gesehen. Das gibt es heute noch, diese Trafficking der Minderjährigen. Weiße Sklaverei. Kehren wir zu dem Thema zurück. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse. Dann haltet fest am Guten. Dieses Festhalten ist so ähnlich wie das zum Beispiel heißt es in 1. Mose 2, Vers 24. Deshalb wird man seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Also es ist dieses Unzertrennlichkeit. Es gibt Kleber, der so fest ist, dass wenn du dann die zwei Teile, sagen wir, du klebst zwei Bretter aneinander, dann wenn du sie auseinanderreißen möchtest, reißt du das Holz. Der Kleber lässt sich nicht brechen oder trennen. Haltet fest, seid festgebunden an dem Guten. Wie sollen wir das machen? Es fängt mit unseren Gedanken an. Philipper 4, Vers 8 sagt uns, worüber wir nachsinnen sollten. Das erwägt. Es gibt gute Dinge, die man sich erwägen sollten. Wisst ihr, vielleicht denkst du, ja, aber ich tue nicht das, was ich für gut halte. Paulus sagte auch in Römer 7, dass er wusste, was zu tun gut ist, und findet, dass er es nicht immer tut. Und er weiß, was zu tun nicht gut ist. Und er stellt fest, mit Entsetzen, das tue ich. Und es war für ihn ein Problem. Und wenn du auch sagst, ich weiß, was zu tun richtig ist, aber ich tue es nicht immer. Und ich weiß, was zu tun falsch ist, aber ich tue es trotzdem. Und es ist dir nicht egal. Dann würde ich sagen, ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt. Entweder führt er dich durch diese Gedanken hin zu sich, damit du siehst, ich schaff das nicht, ich kann das nicht. In meiner Kraft versage ich. Oder, dass du sein Kind bist und du stellst fest, in mir ist immer noch das Fleisch. Ich bin nicht im Fleisch, aber das Fleisch ist in mir. Und ich tue das, was Gott nicht gefällt. Und es gefällt mir auch nicht. Ich elender Mensch. Meine einzige Hoffnung ist Christus Jesus, mein Herr. Ja, liebst du das Gute? Liebst du die Guten? Liebst du die Gläubigen? Ich habe mich damit beschäftigt. Nicht, ob ihr sie liebt, sondern ob ich sie liebe. Hab auch laut vor mir gedacht. Hab mit Krischer darüber gesprochen. Denn daran werden die Menschen wissen, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr einander liebt. Liebe ich dann wirklich die Christen? Ich bin so oft unter ihnen. Manchmal suche ich das Weite. Wenn ich 10 Wochen auf einer Freizeit bin, bin ich manchmal dankbar, wenn ich eine Auszeit haben kann. Aber ist das, weil ich sie nicht liebe? Was liebst du und zu wem tendierst du? In welcher Gruppe möchtest du sein? Wo fühlst du dich wohl? Bist du gerne in der, was heißt es, Fankurve? Ich weiß nicht, ob es das heißt. Also ein Sohn von mir sagte, ich liebe Fußball, aber ich würde nie in der Fankurve, denke ich, sein möchten. Zu viel Alkohol, das Gespräch ist derb. Ich habe von euch auch gehört, wenn ihr unter ungläubigen Verwandten seid, was ihr alles über euch ergehen lassen müsst, wenn ihr in der Welt arbeitet und ihr seid umgeben von den Menschen und ihr fühlt euch unter denen nicht wohl. Aber es gibt Menschen, die gerne unter solchen sind. Da fühlen sie sich wohl. Da möchten sie sein. In dem Gottesdienst kann mir gestohlen bleiben. Aber unter den Menschen in der Welt, die Bibel sagt, dass die Liebe nicht geheuchelt sein dürfte. Man sollte das Böse hassen. In jeder Form. In jeder Erscheinung. Und sich festhalten an dem Guten. Reagierst du mit Abscheu? Und schreckst du dich zurück von dem Bösen oder wurdest du in der vergangenen Woche angelockt vom Bösen? Und die Versuchung ist schon da. Warst du interessiert und hast die Sünde sogar genossen? Gott hat Menschen im Erbarmen gerecht gesprochen, aber nicht damit sie weiterhin ein Leben der Sünde führen, sondern damit sie Christus ähnlich werden. Damit sie dem Bild des Sohnes gleichgestellt, gleichförmig werden. Lasst euch verwandeln, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht dieser jetzigen Weltlauf an. Gut, ich denke, ich werde da anhalten und wir heben dann die restlichen an dieser Stelle auf. Ja, ehrlich gesagt, seid ihr gerne unter den Geschwistern in der Gemeinde? Wenn ihr nicht in den Gottesdiensten seid, wünscht ihr euch aber, dass ihr es wäret? Oder ist es ein notwendiges Übel? Und wenn ihr in Urlaub fahrt, es ist nicht verkehrt, als Familie alleine wegzukommen. Das ist okay so. Aber könntest du dir vorstellen, mit Gläubigen euren Urlaub zu verbringen? Wäre das eine Freude oder wäre das ein Urlaub im Eimer? Nun, die Juden sollten 3-mal im Jahr eine Reise nach Jerusalem nehmen für die Festtage. Gott in seiner Gnade, in seiner Liebe hat gesagt, ihr braucht eine Auszeit, bevor es die Ernte gibt oder nach der Ernte. Geht hin, ruht euch aus, erfrischt euch an der Gemeinschaft. Geht in den Tempel, bringt Opfer dar, Ah, übrigens, legt beiseite ein gewisses Geld und wenn ihr in Jerusalem seid, könnt ihr das ausgeben für das, was ihr wollt. Sündigt dabei nicht, aber gebt das Geld gerne aus. Es ist okay. Es gehört zu eurem Zehnten. Ja, ihr dürft die geistliche Erfrischung schon zu dem Erlaubten, sagen wir es so. Gott wird lächeln, denke ich, wenn ihr von eurem Geld etwas beiseite legt, damit ihr, sagen wir, zu Konferenzen geht. Und bitte seid vorsichtig, zu welchen, aber heute fängt Kreatikon an. Schon gehört? Kreatikon. Kevin und Carol, nach dem Gottesdienst heute, fahren dorthin. Und es ist so 2-3 Tage und Redner, gläubige Redner sprechen über die Schöpfung und warum die Evolution nicht stichhaltig ist. Und Kevin sagte mir, weißt du, Brad, ich mag dieses Thema, das weißt du, aber ich gehe nicht hin, um das erneut zu hören. Ich habe schon so viel davon gehört. Nein, ich gehe hin, damit ich unter den Leuten bin, also unter Gleichgesinnten bin. Ich musste mir überlegen, ja. Ich gehe auch gerne hierhin und dorthin. Warum im Frühling, manchmal im Herbst, dieses Mal nicht, fahre ich auf die KFG-Konferenz. Ich bin gerne unter den Geschwistern. Sehr gerne. Ich freue mich. Wir werden, also wenn ihr dafür die Zeit finden könnt, wir fahren auf Camp Impact und werden dort dienen. Bis dahin, denke ich, werden ein paar Blätter auf dem Boden liegen. Und wir arbeiten dort, schneiden Holz und fegen den Laub zusammen. Und abends, auch nicht nur essen wir zusammen, sondern wir treffen uns für eine Andacht. Wir singen zusammen, wir haben Gemeinschaft. Manche bleiben sogar ein bisschen länger und machen Gesellschaftsspiele miteinander. Nicht so mein Ding, manchmal mache ich das aus selbstaufopferischer Liebe. Aber nein, im Ernst. Bist du gerne unter Christen? Warum geht ihr Kinder zum Camp Impact? Oh, das macht Spaß. Catcar, Kletterwand, Fallenbogen und so weiter. Ein Streich in der Nacht. Aber ich hoffe, ihr seid ja auch gerne unter anderen, die an Jesus Christus glauben. Deshalb seid ihr gerne da. Und wisst ihr was? Ich kann nicht sagen, was geschehen wird, aber einige meiner Kinder haben sogar ihr Lebenspartner, ihre Ehefrau oder ihren Ehemann auf einer christlichen Konferenz oder an einer christlichen Schule oder in der Sonntagsschule in den USA. Die haben ihre Liebe fürs Leben in der Gemeinde oder an einer christlichen Universität oder an einer christlichen Freizeit gefunden. Ich sage nicht, dass Gott immer so wirkt. Aber wenn ihr gerne unter Christen seid, könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch dabei vielleicht jemanden finden würdet oder ihr werdet von jemandem gefunden, der ebenso den Herrn Jesus Christus liebt wie du. Sorry, das war nicht in meinen Notizen. Aber liebst du den Herrn? Liebst du die Geschwister? Liebst du sein Wort? Liebst du das Gute? Hältst du daran fest? Verabscheust du das Böse? Reagierst du mit Abscheu dagegen? Ist es dir ein Gräuel, was Gott ein Gräuel ist? 11 Kapitel hatten wir, wie ein Mensch vor Gott gerecht wird. Wie ein Mensch Gottes Gerechtigkeit bekommt. Und jetzt will Gott, dass wir wissen, wie es aussieht, wenn ein gerechter Mensch in dieser Welt lebt. Das ist das praktische Leben. Und es fängt mit der Liebe an. Wir haben wochenlang über die Geistesgaben gesprochen. Wunderbar, wenn eine Gemeinde begabt ist. Aber wenn die Gemeinde begabt wäre und nicht die Liebe Gottes hätte, wäre das keine gute Gemeinde. Natürlich bin ich froh, dass eine Gemeinde, die liebt, auch Geistesgaben hat. Aber wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich lieber die Liebe, die göttliche Liebe haben, als nur eine begabte Gemeinde. Dem Herrn sei Dank müssen wir nicht dazwischen entscheiden, denn der die Gaben gibt, ermöglicht auch die Liebe.